meine lieben Geschwister. Der Weg des Glaubens ist zweifellos ein schöner Weg. Und die von uns gegangen sind und selig in dem Herrn entschlafen und alle Dinge, die wir heute sehen, in weit anderem und klarerem Lichte sehen, das ist meine feste Überzeugung, die werden zurückschauen und sagen, gepriesen sei der Kampf um Jesu Willen. All das, was in unserer Zeit sehr schmerzhaft, bedrückend ist, erscheint nun in der Perspektive des ewigen Lebens, im Blick auf diese Kämpfe und Nöte, in einer herrlichen Verklärung. Es heißt ja auch nicht umsonst, dass der die Krone davonträgt, der da kämpft und der das Stehen behält oder der gefallen ist und sich aufrichtet, der Vergebung findet und in neuem Mut und mit neuer Tatkraft wieder in seinem Glauben zu Werke geht. Es gibt keinen, dem der Kampf erspart bliebe und überall da, wo Ordnungen sind, sei es im Haus, sei es in der Familie, in der Ehe, sei es in der Gemeinde, gibt es natürlich auch Schranken. Und überall, wo es Schranken gibt, gibt es überall die Versuchung, die Schranken zu überschreiten. Ich erzähle euch da gar nichts Neues, ist etwas Natürliches. Und doch wissen das viele Gläubige gar nicht. Ihr wisst, wenn ein Orchester zusammen musiziert, dann können das sehr tüchtige Leute sein. Der Mann, der die erste Geige spielt, ist selber ein Professor. Lehrer am Konservatorium, aber wenn er am Orchester spielt, unterliegt er genau der Führung des Stabes. Will er sich nicht einordnen, ach, wenn er Professor ist, dann muss er gehen. Wenn der Generalmusikdirektor dirigiert, dann gilt sein Einsatz. Und wenn der Professor sagt, ich bin da anderer Meinung und ich will das so machen, muss er gehen. Das geht nicht. Und jeder, der sich mit seinem Vermögen und seinen Kräften und seinen Gaben dienstbar in diese große Ordnung einreiht, der ist gut beraten. Trotzdem gibt es die Not und die Sorge, ich möchte doch machen, wie ich will. Und dieses kleine Köpfchen oder Trotzköpfchen, das kennen wir schon bei den ganz kleinen Kindern. Ich weiß, in der Universität sagte mal ein Professor, dass die Kinder schon in den ersten paar Tagen verdorben würden. Da würden schon Zugeständnisse gemacht. Und da fingen sie schon an, ihren kleinen Kopf durchzusetzen. Da haben sie noch gar nicht richtig zu denken angefangen. Und das geht so bis an unser Ende. Wir sind versucht, die Grenzen und die Schranken zu überschreiten. Ich habe ein Schriftwort vorgelesen von der Versuchung Jesu. Der Herr Jesus wird in die Wüste geführt und fastet 40 Tage. Dass jemand fastet und dass jemand versucht wird, sagte ich eben, ist was Selbstverständliches. Wir sind alle versucht, ihr werdet alle versucht, ihr habt verloren oder ihr habt gewonnen. Der Herr Jesus ist 40 Tage in der Wüste gewesen. Das Volk Israel wurde 40 Jahre versucht, weil der Herr prüfen wollte, ob sie sich an das Gesetz hielten, ob sie ihm vertrauten oder ob sie, wie sie es getan haben, bei jeder Gelegenheit sagen, so machen wir nicht mehr mit. Das Wasser ist ja bitter, was haben wir denn nun zu essen? Warum führst du uns hierher? Wären wir doch in Ägypten geblieben. Die Folge, der liebe Gott hat sich das eine ganze Zeit lang angesehen, dann hat er gesagt, von diesen, die da gemurrt und geklagt haben, kommt nicht einer in das gelobte Land. Die Generation ist nicht hineingekommen. Die Jugend, das neue Geschlecht, die waren ja nicht verantwortlich, die haben es der Mutter und Vater nachgesagt. Haben die Eltern geschimpft, haben die mitgeschimpft, das ist ja immer so. Und die Kundschafter, und fragt, wer von den anderen das gelobte Land gesehen hat, die sind in der Wüste geblieben. Und ich sage deshalb immer, liebe Geschwister, wenn ihr euch von der Welt unterscheiden wollt, dann erstmal darin, dass ihr euch nicht aufs Klagen und aufs Murren verlegt. Das ist in der Welt so. Klagt ihr mit, schimpft ihr in dem Chor mit, habt ihr der Welt nicht viel voraus. Ich meine, die Lebensverhältnisse, in denen wir uns befinden, sind nicht immer ideal. Ist doch nichts Besonderes, wenn ich das sage. Aber wie der Mensch damit fertig wird. Ich muss euch also gestehen, dass ich hin und wieder in apostolischen Familien auch bin, und da werden mir viele Klagen gesagt. Klagen über Geschwister, Klagen über Brüder, alle möglichen Dinge. Es ist manches oder vieles nicht so, wie man sich's wünscht. Wie kann denn das anders sein? Wir sind ja Menschen. Aber Geschwister, verfallt nicht ins Klagen und ins Murren. Und wenn ihr auch mal ungerecht angegriffen werdet, behaltet eure Ruhe und eure sichere Linie. Ich will eine Frau aus dem Alten Testament zu dem Beispiel um Zwecke anführen. Die fromme Hanna. Die Frau war dreimal geschädigt. Einmal, weil sie keine Kinder bekam. Im Morgenlande oder besonders in Jerusalem eine Frau ohne Kinder zu sein, war furchtbar. Bei uns ist das unbedeutend. Ich meine, das mag auch bei uns eine Frau, die keine Kinder bekommt, das schmerzlich empfinden. Vielleicht hat sie einen sehr frommen, guten Mann, vielleicht kann sie ihre Liebe anderen zuteil werden lassen, und da hat sie ein inneres Gleichgewicht. Aber dort war es so, dass die gute Hanna, die eine sehr fromme Frau war, nicht nur davon bedrückt war, dass sie keine Kinder bekam, sondern die Nachbarin, die Weiber, die haben mit Fingern auf sie gezeigt. Siehst du, Hanna, du kriegst keine Kinder. Na, nun siehst du mal, da betest du nun. Nun guck da mal das an. Das ist noch nicht genug. So oft sie in den Tempel ging, sie wallfahrteten ja dahin zu den großen Festzeiten, da waren auch immer die Nachbarinnen da und immer ging es wieder an. Müssen sie alles ertragen. Das war noch nicht mal das Schlimmste. Als sie wieder mal im Tempel war und betete, da beobachtete sie der Priester Eli, der an einer Säule im Tempel stand. Und nun betete sie nicht laut und auch nicht leise, sondern sie bewegte so den Mund, sie murmelte das so für sich hin. Das sah der Priester und ging zu ihr hin und sagte, du bist betrunken, gib mal den Wein her. Ich will euch sagen, das war für diese Frau ein starkes Stück. Nach diesen beiden Ohrfeigen sagt der Priester zu ihr, gib den Wein her. Die Hanna, die war eine Frau des Alten Testaments. Sie müsste in der Wolke der Zeugen genannt werden. Die ließ sich nicht verbittern. Die sagte, wenn deine Magd vor dir Gnade findet, dann verstehe das doch. Ich bin nicht betrunken. Ich habe auch da keinen Wein. Ich bin nur sehr schmerzlich betrübt und bete zu meinem Gott. Und weil sie sich nicht verbittern ließ und trotz dieser Unstimmigkeiten und Unfreundlichkeiten in ihrem Glauben und Vertrauen beharrte, ward ihr ein Sohn geschenkt. Und diesen Sohn weihte sie dem Dienste im Tempel. Samuel. Und dieser Junge ist ein Beispiel geworden mitten in dieser bösen Zeit. Denn Elia hatte Söhne, die sich an keine Ordnung hielten. Wenn die Leute brachten und Opfertiere zum Opfer entgegenbrachten und darreichten, da nahmen die sogar das rohe Fleisch weg, das war streng verboten. Erst musste das Fett verbrannt werden und dann durfte man von dem Fleisch, das da im Kessel war, was nehmen. Die schickten ihren Diener, der langte mit dem Spieß hinein, nahm den Bordsohn davon und lief. Da sagten sie, das ist doch Sünde. Da haben die gesagt, sei ja ruhig, sonst machen wir noch was anderes mit dir. In dieser traurigen Umgebung wuchs der Sohn auf und wurde ein Beretterzeuge Gottes. Ihr seht, Geschwister, die Umgebung war im Alten Testament nicht immer goldig. Die schlechten Beispiele gab es auch. Im Neuen Testament auch und heute natürlich auch. Und nun sind wir alle versucht, das denen draußen gleich zu tun. Die machen es doch auch. Da könnte ich es doch auch tun. Das machen ja alle. Nein, es machen nicht alle. Der Elia hat damals auch gesagt, Herr, da bin ich wohl nur noch ganz alleine übrig geblieben, der noch gerecht ist. Ach, hat der liebe Gott gesagt, ich habe mir noch viele aufbewahrt, die genau wie du sich nicht umwerfen lassen, die festbleiben bei aller Versuchung. Der Teufel führt den Herrn Jesus. Zunächst sagt er zu ihm, der Jesus hat Hunger, wenn du Gottes Sohn bist, so spricht, dass diese Steine Brot werden. Ihr wisst, was der Mensch im Hunger tut. Ihr wisst, was 1945 oder 1946 oder 1948 gestohlen worden ist. Das hat nur der Hunger fertig gebracht. Ich Sie haben in der Gefangenschaft gesehen, dass einer den Bissen Brot dem anderen vor dem Munde weggestohlen hat. Ich habe dabei gesessen, wo einer nur seinen Schnürsenkel zugemacht hat und sein Brot vor den Ofen gelegt hat, weil es zu nass war. Der war aber nicht mit dem Schnürsenkel fertig, da hatte ihm der andere das Brot weggegessen. Das bringt der Hunger fertig. Der Teufel sagt, jetzt ist er ja hungrig. Und weil er hungrig ist, da kannst du ihn ja nun mal so herausfordern. Da sagt er zu ihm, ja wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Der Herr wird versucht. Oder das gleiche Wort, er wird angefochten. Der Jesus sagt, du kannst mich nicht fangen. Der Hunger allein macht mich nicht zum Übertreter. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Die erste Prüfung ist bestanden. Der Teufel führt ihn weiter, und zwar ab die Zinne des Tempels, und sagt, bist du Gottes Sohn, so lass dich hinab. Das heißt, berufe dich auf das Wort, das in der Schrift steht, dass die Engel befohlen sind, dass dir nichts geschieht, stürz dich mal hinunter. Was heißt denn das, lass dich hinab? Es passiert dir nichts. Nun muss ich sagen, liebe Geschwister, mit dem Glauben oder mit dem Würden Gottes gerade im Tempel Versuche zu machen, ist eine große Gemeinheit. Aber Gemeinheiten sind täglich Brot beim Teufel. Leider sehen sie manche nicht. Und ich will dazu gleich etwas sagen. Auch in Zeitschriften, die mit dem lieben Gott gar nichts zu tun haben, stehen Bibelworte drin. Die Sprache der Bibel ist vielen Menschen geläufig. Sie sprechen in biblischen Redewendungen. Dieses Wort von Stein und Brot werden, das könnt ihr auch in der Zeitung lesen, die gar nichts mit dem lieben Gott zu tun hat. Die Sprache der Bibel ist vielen Menschen vertraut, aber nicht der Geist der Bibel. Sie nehmen die gleichen Worte, bringen sie den Menschen entgegen, sie wollen bestimmtes damit sagen, aber den Geist der Heiligen Schrift kennen sie nicht. Und nun legen sie es aus, wie sie wollen. Es gibt spitzfindige Bibelleser, die nur an einer Stelle ein Komma verrücken, ein Wort mal umdrehen und sagen, so meint der Herr das. Was dabei herauskommt, das könnte ich euch schildern. Das ist ganz gefährlich. Und nun gerade hier führt der Teufel den in den Tempel, auf die Zinne des Tempels und sagt, bist du Gottes Sohn, so lass dich hier hinunter. Er wird seinen Engeln über dir Befehl tun und sie werden dich auf den Händen tragen, auf dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Mache doch Gebrauch von den Vollmachten, die du hast. Ich denke da immer an den Zauberer, der gesehen hatte, dass die Apostel die Vollmacht hatten, die Hände auf Menschen zu legen und ihnen den Heiligen Geist zu spenden. Da sagt der Zauberer, gebt mir mal auch die Möglichkeit. Ich möchte das auch. Ich möchte auch die Befugnis haben und die Kraft haben, dass ich überall hingehe, den Menschen die Hände auflege, dass sie diesen Geist der Höhe empfangen. Nein, so doch nicht, Geschwister. Und das ausgerechnet im Tempel. Wer soll denn nicht versucht sein, von seinem Glauben oder auch von Gebeten Gebrauch machen, aber zu einem falschen Zweck? Ich müsste euch jetzt von den Wünschen der Menschen erzählen und davon, was sie alles beten. Wenn ein kleiner Junge sagt, lieber Gott, hilf, dass mein Roller wieder ganz wird, dann verzeihe ich dem das. Wenn ein erwachsener Christ wiederholt dem lieben Gott sagt, hilf nur, dass ich noch einen schönen Stoff erwische, dann verzeihe ich das dem nicht. Und ich will euch sagen, zu unserem Leid sei es geklagt, es gibt solche Wünsche und solche Gebete, die dem lieben Gott nicht gefallen. Das Gebet ist ein Werkzeug. Es ist eine Waffe. Es ist eine große Hilfe. Es ist eine Brücke. Kann er viel mehr sagen. Zu welchem Zweck? Zunächst mal, dass du mit deinem Gott als Kind die Verbindung hast, die du brauchst. Dass du deinen Glauben behältst und dass du selig werden kannst. Aber du sollst nicht eine Vollmacht, du hast eine Befähigung, du hast nicht nur einen Auftrag, du hast eine Kraft und eine Macht, zu deinem Vater oder zu dem Herrn des Himmels Vater zu sagen. Missbrauche sie nicht. Fordere Gott nicht heraus. Versuche ihn nicht. Und das lesen wir in der Heiligen Schrift. Im Alten Testament lesen wir es. Ich will das Dritte auch noch sagen. Der Teufel führt den Herrn Jesus auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Stellen wir uns vor, der Teufel habe auf den Hermon, einen schneebedeckten Berg, nördlich des Sees Genezareth, hingeführt, wo man alle Reiche der Welt sieht. Man kann von keinem Berge aus alle Reiche der Welt sehen. Habt ihr mal einen Berg getroffen, bei dem man aus alle Reiche der Welt sieht? Nein. Aber es ist ihm das doch gezeigt und dargestellt. Und da sagt der Teufel dazu, das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Ich weiß gar nicht, wenn man das liest, da muss man zunächst den Kopf schütteln. Was hat denn der Teufel? Was besitzt denn der? Was hat denn der zu verschenken? Der sagt, wenn du vor mir niederfällst, wenn du mich anbetest, wenn du mich verherrlichst, wenn du mir anhangest, dann will ich dir das alles geben. Ich will nicht sagen, wer der Teufel ist. Das ist das verlorene Kind. Ich will das mal in einem ganz plumpen Beispiel sagen. Ein Mann, dem schon auf der Stirn geschrieben steht, dass er zum Konkurs verurteilt ist, fängt an und verschenkt großzügig. Da sage ich, du hast was zu verschenken, wo jeder weiß, und wenn es noch ein Stück dauert, da musst du einen Konkurs anmelden, du hast gar keine Mittel mehr. Und jetzt nimmst du noch und schenkst großzügig. Ich verstehe dich nicht. Ja, Geschwister, was gehört denn dem Teufel? Was hat denn der zu verschenken? Der hat schon was zu verschenken. Das könnt ihr da draußen in der Welt erfahren. Wo er den Menschen sagt, ich schenke dir alle Schönheit und alle Freude, die die Welt nur kennt. Die schenke ich dir. Wem gehört denn eigentlich die Freude? Woher stammt denn die reine Freude? Nie vom Teufel. Die Freude ist eine herrliche Himmelsgabe. Aber die der Teufel verschenkt, ist eine nachgemachte. Leider kennen viele die Nachahmung nicht. Sie ist sehr täuschend. Und die Nachahmung ist immer weniger echt, oft auch viel weniger haltbar und beständig. Und daher wird es also eines Tages offenbar, ich habe mich einer Freude hingegeben, die keine echte ist. Es ist eine, die hat einer nachgemacht, der viel nachmacht. Und es ist das Schöne dabei, dass man erkennt, dass der Teufel sehr schriftkundig ist. Ihr seht das. Alles, was er sagt, belegt er mit dem Bibelwort. Schlagfertig. Früher hätten die Leute gesagt, das ist ein bibelfester Mann. Der hat immer ein Bibelwort zur Hand. Aber bibelfest sein und Bibelworte in der Hand haben, ihr seht, das besagt nichts. Das kann der Teufel auch. Der Teufel kennt sehr gut den lieben Gott. Besser als manche Gläubige. Und fürchtet sich auch vor dem Gericht. Der da, der Verlorene heißt, der Verderber heißt, der heute schon zum Tod verurteilt ist, wenn ich menschlich spreche, der sagt, das schenke ich dir alles, als hätte er es geschaffen. Und so bitter ist das, dass die Menschen sich von dem Teufel fangen lassen und sich von ihm beschenken lassen. Mit Freuden, die sehr günstig gewählte Nachahmungen sind. Denn ich sage nochmal, die wahre Liebe, die wahre und echte Freude sind himmlisch. Aber ich müsste der Freude noch was sagen. Wenn junge Menschen auf der Straße lachend nach Hause gehen oder auch kichern, dann würde ich das kaum mit Freude bezeichnen. Der Apostel Paulus hat ein ganz merkwürdiges Wort gesagt und hat gesagt, ich bin traurig und doch fröhlich. Kann man das vereinbaren? Ich bin alle Zeit fröhlich, obwohl ich mitten in der Traurigkeit stecke. Geschwister, wie können wir das verkraften? Ich will euch das aber sagen. Ihr kennt den Apostel Paulus, der eingesperrt war und am Ertrinken war, beschimpft wurde, verurteilt wurde, vor Gericht stand. Seine eigenen Glaubensbrüder, die als Zeugen auftreten hätten können, die sind weggeblieben. Er musste sich selber vertreten. Da war noch ein Mann, Alexander, der Schmied, wie soll ich sagen, ein Metallarbeiter, der vor Gericht aufstand, der Paulus kannte und den Glauben kannte und vor Gericht als Zeuge gegen Paulus aussagte und seine Glaubenslehre in Dreck zu treten versuchte. So stand der arme Mann da. Und es gab in den Städten genug Christen, die auch in der Stadt Einfluss hatten, die ein sehr starkes Wort zur Verteidigung hätten sagen können. Alle haben sie mich verlassen, sagt Paulus. Nicht einer war bei mir. Es ist sehr ernst, aber und ist auch oft sehr schwierig, in solchen Lagen sich zu behaupten und alleine stehen. Nur hat der Paulus dazu gesagt, meinen Schwestern sei es vergeben. Ich rechne das ihrer Schwachheit zu. Aber mit dem Alexander, da mag der liebe Gott machen, was er verdient. Der soll zur Rechenschaft gezogen werden, das heißt verurteilt werden. Der meinen Glauben kennt und wagt sich vor Gericht in meiner Not hinzustellen. Denn wenn der Paulus sich verteidigte vor Gericht, das war immer eine Predigt. Jeder, der vor Gericht steht um des Glaubens willen, ist immer versucht, sich aus der Schlinge zu ziehen. Und in den größten Nöten des Glaubens, bei der Verfolgung der Hexen und bei der Inquisition, gab es immer Menschen, die gesagt haben, als der Präfekt ihnen zugeredet hat, sag doch, du kennst den Christus nicht. Mach das doch leicht, ich lass dich raus. Auf der Stelle gehst du nach Hause. Sag doch, du hast ihn nicht gekannt. Sag, ich verfluche diesen Christus. Ich lass dich sofort gehen. Und manche gehen. Mein Leben einfach hier preisgeben, mich zum Tode verurteilen lassen, von Soba-Tigern auffressen lassen, da gehe ich. Ich kenne den Christus nicht, haben sie gesagt, konnten sie gehen. Was dabei in ihrer Seele zerbrochen ist, das kann ich euch nicht beschreiben. Und Geschwister, ich sage gern im Gottesdienst, kommt nicht mit Entschuldigungen in den Himmel. Ich warne euch. Ich sage das als brüderlicher Gesinnung. Weil alle solche Entschuldigungen, dass ich sage, die haben mich an die Enge getrieben. Die haben mir ja gar keine Wahl gelassen. Ich war ja so ängstlich, mir hat das Herz geklopft. Sagst du, verlass dich drauf, dass viele neben dir stehen und sagen, mir hat das Herz auch geklopft. Hast du gedacht, ich habe gelacht, wo sie mir gesagt haben, dort sind die Löwen, guck das an. Oder willst du zur Tür hinaus und sagst, Christus kenne ich nicht. Ich weiß auch die Angst. Ich habe meine Angst überwunden. Ich habe den vor mir gesehen, der mir durchhilft durch die Nöte. Ich habe das auf mich genommen. Lest mal Stephanus seine Lebensgeschichte. Und Geschwister, und dann Entschuldigung im Himmel. Ich sage meinen Geschwistern ganz einfach. Entschuldigung sind Inflationsgeld. Da hast du, greifst du in die Tasche und hast ein paar alte 1000-Mark-Scheine. Und wenn du sie jemand zeigst, der sagt, steckst du nur gleich in den Ofen. Mehr ist es. So verfallen die Entschuldigungen. Ich spreche mit manchem, der sagt, sag mal, warum bist du nicht reger? Aber dann geht's los, das haben die schon alle sich auswendig hergesagt im Geiste. Erst sage ich das, dann sage ich das, dann sage ich das, dann sage ich das. Ich bin einmal zu einer Schwester an einem Montag früh gekommen. Da sagte ich, ich konnte gestern wirklich nicht kommen. Ich sage, ich habe sie doch noch gar nicht gefragt. Das liegt schon auf der Seele, da sagen sie, jetzt fragt er mich nur, wo ich war, das ist ja klar. Jeder versucht, sich in ein gutes Licht zu stellen. Aber dieses Licht ist nicht das Himmelslicht. Geschwister, versuchen wir nicht, uns in ein recht schönes Licht zu stellen. Das rechte Licht bescheint uns und gibt ein ganz klares Bild von uns. Keine verwaschenen Konturen und falsche Schatten. Das Bild ist auch von niemandem zu zerstören, von niemandem zu kritisieren, das steht. Und das, Geschwister, muss ich euch gestehen, das macht mich so glücklich. Dass im Himmel keine falschen Urteile gibt. In der Welt wird manches falsch beurteilt. Ich habe kürzlich in der Gemeinde einen Bruder besucht, der sagt, ich war ein junger Mensch, sehr politisch und habe auch Fluchzettel bei meinem Vater im Bauerngut versteckt. Dann haben sie das ganze Haus durchsucht, dann haben sie mich eingesperrt, ich war ja noch ganz junger Mann. Ja, sage ich, das ist eben gefährlich, wenn man in seinem Hause so fremdes Gut hat. Dein Vater hat ihn schwer zur Rede gestellt, er wollte ihn überhaupt aus dem Haus fortschicken. Der da sagt, ich hatte die Überzeugung, es ist eine gute Sache. Ich habe meinem Vater das gesagt, es ist doch eine ehrliche Angelegenheit, ich kämpfe für eine gute Sache, ich kämpfe für die Freiheit der armen Menschen. Der Vater hat gesagt, ich will von deiner Freiheit doch nichts wissen, brauchst dich gar nicht entschuldigen. Wenn du mir noch mal so ins Haus bringst, dann ist die Tür, kommst du raus. Und er sagt, da habe ich es eben gelassen. Ich war überzeugt, meine Sache war gut, ich habe sie meinem Vater im rechten Lichte dargestellt. Tja, aber das war schon ein anderes Licht, wenn man die Dinge recht besagt. Und nun sage ich, liebe Geschwister, am Anfang habe ich erklärt, dass alles Leben, auch das Geistliche, in Ordnungen verläuft. Wir wissen doch, warum wir unsere kleinen Kinder taufen. Warum wir sie versiegeln. Immer Ordnungen. Wir wissen auch, dass wir als Eltern für sie beten. Täglich. Und wenn sie groß sind und über 20 Jahre, da beten wir erst recht. Denn das stehen wir vor der Zeit, wo wir sagen, Da sollen Arbeiter werden. Bis dahin haben wir sie an der Hand geführt. Und dann sagen wir, willst du das nicht oder willst du das doch? Oder sagst du ja und tust nicht? Oder sagst du zu mir nein und tust doch? Da fangen wir erst doch an, richtig zu beten. Und das sind die großen Kinder dann von 20 Jahren, wenn man denen sagt, na, ich bete für dich, dann machen manche so ein bisschen die lächelnde Miene. Das hast du nicht unbedingt zu machen. Ich habe das aber dann anders erlebt. Dann kommen sie in Situationen, die sind gefährlich. Da sagen sie nicht zum Vater und zur Mutter, bete für mich. Da sagen sie noch ganz bescheiden, denk noch mal an mich mit. Und wir als apostolische Eltern, wir wissen genau, was es bedeutet. Denn da sagen sie, ich weiß, was es heißt, dass sich zwei betende Menschen für mich einsetzen und meinen Weg erleichtern. Ich habe erlebt, dass apostolische erwachsene Kinder nach Hause kommen und haben gesagt, es ist mir sehr leicht geworden. Nach dem Eindruck müsst ihr doch sehr gebetet haben. Das ist schon wieder eine ganze Stufe der Reife. Da erwachen die Eltern, die auch gern kritisiert werden, in den Augen der jungen Menschen noch in einem ganz anderen Licht. Ich habe gesagt, es gibt Ordnungen und wir Menschen sind sehr dazu angetan, wir wollen gern diese Grenzen überschreiten. Der Teufel überschreitet seine Grenzen. Er verschenkt, verteilt die liebe große Welt und sagt, Herr Jesus soll vor ihm niederfallen. Wem gehört die Schöpfung? Wem gehören die Herzen? Wenn er so an sich reißt, kann es nur passieren, weil die Menschen ihn nicht erkennen. Sonst beten sie ihn nicht an. Ich will euch ein paar Beispiele sagen, Geschwister, von dieser Überschreitung. Die Menschen greifen über ihren Stand hinaus. Ich kenne kleine Kinder. Die werden, wenn die Eltern etwas schwierig zu besprechen haben, zur Tür herausgestellt. Ich habe erlebt, dass Eltern das nicht gemacht haben, und haben über Erbteil und Sachen gesprochen unter Erwachsenen und haben nicht gesehen, dass der Kleine da an der Ecke saß und mithört. Auf einmal hat er nämlich in der Unterhaltung gesagt, Oma, das stimmt gar nicht. Die wollen mitreden. Geht sie gar nichts an. Meist sagt der Vater, sei ruhig, betrifft dich nicht, oder geht aber einmal raus. Wir haben was Schwieriges zu besprechen. Wenn sie genau aufpassen, dann sehen sie, dass die das alles mitverfolgen und als Kinder schon ihre Schranke überschreiten wollen. Sie wollen bei den Erwachsenen mitreden. Ihr beobachtet alle wie ich. Und dann sehe ich Menschen, die haben noch keinen Heller Geld verdient. Da reden die beiden Eltern schon mit, was mit dem Geld gemacht werden soll. Sie überschreiten ihre Grenze. Sie greifen über. Ich will weiter sagen, ihr kennt die jungen Leute. Wir haben heute Vormittag uns mit unserer Jugend über solche Probleme unterhalten. Ich kenne viele junge Menschen, die greifen ihren Stand schon in die Rechte der Ehe hinein. Das gehört ihnen gar nicht. Das ist die immerwährende Versuchung. Beobachtet es doch. Wir sehen es. Die Auswirkung sehen wir auch. Sie werden ihr sagen, ja, in der Jugend kann ich das ja verstehen, aber im Alter, da ist das ja besser. Soll ich euch sagen, wie alte Geschwister versucht werden? Mir hat mal eine alte Mutter, die ich im Feierabendheim besuche, gesagt, mit 68 Jahren, ich muss ihnen was erzählen und wenn ich es erzähle, schäme ich mich. Ich bin mit bösen Gedanken geplagt. Es strömt auf mich ein. Ich bin da wahrhaftig eine alte Frau. Und ich bin längst über die Zeit hinaus, wo man sich nach einem Mann umgibt. Was meinen Sie, was ich für schmutzige Gedanken habe? Ich habe alle Kraft anzusetzen, dass ich sie hinauswerfe. Mit 88 Jahren. Ihr werdet versucht bis zuletzt, Geschwister. Ich will euch mal sagen, von allen Geschwistern. Ich habe festgestellt, dass es Geschwister gibt, die sich in die Belange der Amtsbrüder einmischen. Ich habe mal eine Familie besucht. Da wusste ich, wenn ich eine Zeit lang da war, kam ein anderer Amtsbruder, der nahm mich in Empfang und führte mich weiter. Ich denke, der kommt heute gar nicht. Da sagt die Schwester, ja, ich habe dir Bescheid gesagt, der braucht nicht zu kommen. Was will denn der bei uns hier? Ich sage, Schwester, wissen Sie, was Sie machen? Sie greifen in meine Belange. Das ist vereinbart und geschrieben. Der Bruder kommt hierher, nimmt mich in Empfang und dann gehen wir dort in die Wege besorgen. Ach so, ich habe gedacht, das geht auch so. Ich habe den angerufen, der kann zu Hause bleiben heute. Ich hätte ja sagen müssen, eine Frechheit. Das ist immer möglich, dass einer in andere Belange greift. So wie ich als Vater mir nicht erlaube, dass mein Junge mir Nein redet, wenn ich sage, so machen wir das, und er sagt, wir machen es anders. So, was ist denn mit dir? So gibt es das Erwachsene auch in Befugnisse solcher eingreifen und Ämter eingreifen, die gar nicht ihrer Sache sind. Sie sind versucht, mitzureden. Redet nicht mit, was nicht eures Amtes ist. Ein jeglicher greife nicht in ein fremdes an, sagt Petrus. Das ist nicht unsere Sache. Wir sind versucht. Es gibt viele ältere Leute, die von der Neugierde geplagt sind. Die möchten versuchen und möchten immer zuerst was wissen. Sie wollen es aber nicht wissen, um etwa Anteil zu nehmen und für arme, elende Menschen sich im Gebet einzusetzen. Nein, sie möchten dann das Recht der ersten Veröffentlichung haben. Sie möchten es zuerst weitererzählen können. Sie sind versucht. Nein, Geschwister, es gibt in der Ordnung Gottes ganz klare Verhältnisse. Greift nicht darüber hinaus. Ich habe vorhin gesagt, Liebesleute sind versucht, in die Rechte der Ehe einzugreifen, überzugreifen, was ihr nicht zusteht. Habt ihr mal gehört, dass einer gesagt hat, ich will gerne im Alter vorgreifen, wo man nicht mehr gut hört und nicht gut sieht? Habe ich niemand gefunden. Hat jemand etwa das Bedürfnis und sagt, ich will den Zustand eingreifen, dass ich sterbe und kann nichts mehr mitnehmen? Wir dürfen uns keine Macht anmaßen, die uns nicht zukommt. In der Bibel gibt es so viele Berette, überzeugende Beispiele, wo jemand Macht in Anspruch nimmt, die er gar nicht hat. Wie hier der Teufel. Stell dich hin und sag, stürz dich mal hier hinunter. Du wirst mal sehen, dir passiert gar nichts. Du weißt doch, was geschrieben steht in der Heiligen Schrift. Der Herr Jesus weiß ganz genau, was er aus der Bibel sagt und weiß den Versucher von sich. Und da sage ich, liebe Geschwister, ich habe einen Wunsch für euch alle, dass euch der liebe Gott für alle Verhältnisse in eurer Umgebung, in eurer Ehe, in eurer Familie und eurer Gemeinde einen klaren Blick gibt. Das ist meine Sache und hier will ich kein Wort dazu sagen. Ich will euch aus meinem Leben erzählen. Ich höre manchmal, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und arbeite, neben einem sehr anregendes Gespräch. Das geht sehr heftig zu. Die Mutter mit der Tochter oder jemand spricht, das ist eine Auseinandersetzung. Früher habe ich es oft gemacht und gesagt, ich will doch mal sehen, was da los ist. Und habe mich damit eingemischt. Heute sage ich, ob die nicht alleine fertig werden, muss ich das wissen. Ich verliere vielleicht wertvolle Zeit, sage was dazu, das noch gar nicht entscheidend sein muss. Lieber will ich doch was weniger wissen. Ich kann nicht die Neugierigen beneiden, die von vielen Dingen wissen. Ist doch alles Belastung. Ich kenne eine apostolische Schwester, die von so sensibler, feinfühliger Natur ist, dass sie an allem Anteil nimmt. Ich komme kürzlich nach Zwickau, da sagt sie, denk nochmal an, bei uns sind zwei Knaben in die Mulde gefallen, sind beide ertrunken. Und der zweite hat, halt einer ist ertrunken. Und dann ist der zweite, glaube ich, hat versucht nachzuklettern. Die sind beide weg und man hat sie nicht gefunden. Das Wasser hat sie mitgenommen. Da sagt sie mir, denk nochmal an diese armen Kinder, die Eltern nur verloren haben, gleich zwei. Ich merkte, wie sie Anteil nahm, wie sie innerlich zitterte. Ich sage, hör mich doch mal an. Jeden Tag passiert ein Unglück. Jede Stunde passiert vielleicht ein Unglück in der Welt. Dort stürzt ein Flugzeug ab, dort stürzt ein Kind ab, dort verliert einer seinen Kopf, dort die Hand, dort ein paar Finger. Willst du an dem allen Anteil nehmen? Ich kann doch nicht mit allem mich befassen. Halte doch sowas von dir. Ich kenne viele apostolische Geschwister, die in ihrem Nervenzustand so empfindlich sind, dass sie alles viel zu stark beeindruckt, wie wenn du ein Eisen nimmst und fährst in so weichen Lehm hinein. Und doch möchten sie von allem was wissen. Und ihren eigenen Frieden und ihre eigene Ruhe und ihre Sammlung verlieren sie dabei. Es ist aber zu der Versuchung oder zu der Anfechtung noch was anderes zu sagen. Im Jakobusbrief, und den schlage ich auf, da heißt es im 12. Vers, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, der sich nicht von der Neugierde plagen lässt, der nicht in einen anderen Stand hineingreift, sei es in die Ehe, sei es ins Alter. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, standgehalten hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Und nun sagt der Jakobus, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er versucht niemand. Nun habe ich euch ja vorhin gerade gesagt, aus dem Alten Testament, dass das Volk Israel 40 Jahre versucht, erprobt wurde, ob es beim Gesetze bleibe, beim Glauben bleibe, bei der Treue bleibe und bei der Ordnung bleibe. Was ist denn nun richtig? Auch der liebe Gott hat versucht. Was ist denn mit Abraham gewesen, als er seinen Sohn opfern sollte? Wurde der nicht geprobt, erprobt, der arme Abraham? Und wurde er versucht? Aber es ist ein großer Unterschied, und das bedenkt, wenn ihr das lest. Der liebe Gott erprobt, um zu bestärken. Der Teufel prüft und versucht, um zu verderben. Das ist der große Unterschied. Ihr werdet auch geprüft und werdet erprobt. Fragt immer, werde ich fester dabei oder werde ich umgeworfen dabei? Und die euch versuchen, da sagt immer, hör mal, aus was für einer Macht und zu welchem Zwecke tust du das? Als Christus vor Pilatus stand, da sagt der Pilatus, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Christus wusste ganz genau, wenn du nicht die Macht hättest, bekommen hättest, du könntest gar nichts an mir tun. Und als Christus gefangen genommen wurde, da sagte er, jetzt ist eure Stunde gekommen, dass ihr mich gefangen nehmen könnt. Ihr könntet gar nichts. Es ist die Macht euch zugelassen. Jeder andere, der meint, er könnte sie sich an sich heften und die Menschen von dieser Macht aus verurteilen, für sich gewinnen, zu seinem Teile machen, ja, der muss eines Tages mit seiner verwerflichen Macht entblößt werden. Und noch etwas. Wir beten ja im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung. Nun sagt ja Jakobus, von Gott wird niemand versucht. Ja, was ist nun recht? Ich will euch was sagen, liebe Geschwister. Wir wollen dankbar sein, wenn der bewahrende Schutz Gottes es so führt und wir verdanken es immer seiner Führung und suchen seine Führung, dass wir nicht in Situationen gelangen, die diese Versuchung zu einer erhöhten Gefahr machen. Heute Vormittag hat einer der Brüder gesagt, es sei da Alarmstufe 1. Und die ist da. Es gibt Situationen, geh nur hinein, wieder besseres Wissen, gegen den Rat deiner Eltern, wo du aufs Haar in Gefahr bist, in Versuchung umzufallen. Sei froh und bete darum, dass der liebe Gott dich vor solchen Versuchungen, vor solchen Situationen bewahrt. Denn da wird der Sünde Vorschub geleistet. Wir hatten eine Schwester, die wohnt, ist da nicht mehr unter uns, die war Schülerin einer Schule. Und diese Schülerin, die machten dann einen Ausflug und waren da fröhlich und vergnügt beisammen. Das apostolische Mädchen war mit dabei. Und dann war es schon spät, um 12 oder 12:30. Da sagte die, ich möchte jetzt nach Hause gehen. Und da lachten sie alle die anderen und sagten, das hast du gedacht. Wir sind weit weg von der Stadt und der Weg ist einsam. Du bist mitgegangen und nun musst du warten, bis wir gehen. Und das war dann vielleicht um 3. Das war sehr gut, dass diese Probe so vor dieses junge Menschenkind hingestellt wurde, denn die junge Schwester ging nach Hause mit der sicheren Überzeugung, das wird nie wieder vorkommen. Süßlich, mit freundlichen Lächeln und schönen Verheißungen habt ihr mich eingeladen. Ich bin mitgegangen in der Annahme und Hoffnung, dass ich auch nach Hause gehen kann, wenn ich den Zeitpunkt für gekommen halte, um 12:30. Und dann lachten sie fast hämisch. Das war teuflisch, das Lachen. Nun warte mal, wenn du nicht alleine gehen willst und du gehst nicht alleine, weil der Weg einsam ist, bis wir gehen. Und wenn wir dich bis 3:30 zappeln lassen. Wenn du in die Situation hineinsteigst, leistest du dem Verderben Vorschub. Wie wohl sie gerne heim und gern zu Bett gegangen wäre und sehr besorgt war auch um ihre Mutter, die von ihrer Tochter nicht gewöhnt war, dass sie um 3:30 nach Hause kam. Das alles hat sie belehrt und hat gesagt, ich komme nicht in so eine Situation. Und deshalb möchte ich sagen, liebe Geschwister, wollen wir hart gegen uns selber. Fest und entschieden gegen uns selbst. Haben wir es geschafft? Da können 10 Teufel kommen. Es gibt bestimmte Dinge, die fechten uns einfach gar nicht an. Wenn mich nur jemand verlocken würde, da zum Vergnügen oder dahin zu gehen, Sarah, du musst doch schon jemand anders raussuchen. Da bist du an der falschen Adresse. Du hast an der falschen Stelle geklingelt. Da ist einfach erfolglos, was zu sagen. Und ich beglückwünsche jeden apostolischen Christen, der so sicher sagen kann, und wenn du mich wie der Teufel auf die Zinne des Tempels führst, und wenn du mir die Reiche und die ganze Schönheit der Welt zeigst, und wenn du mir sagst, weil ich hungrig bin, dass mir der Magen knurrt, ich gebe dir die Vollmacht, du kannst aus den Steinen Brot machen, dann werde ich meinen Gott nicht versuchen. Der lässt mich nicht verhungern. Der lässt mich nicht umkommen. Der war in der Lage, dem Elia Raben zu schicken, die ihm Brot und Fleisch brachten. Und der Elia schöpfte Wasser aus dem Bache mit der bloßen Hand. Aber wenn der Elia gesagt hätte, Herr, unter solchen Bedingungen, da mache ich nicht mehr mit. Ein Rabe, der im Alten Testament gar nicht gut angeschrieben war, das war einer der unreinen Vögel. Einen Rabe durfte man nicht opfern, den durfte man nicht darbringen am Altar. Und da war ein rauer Bursche, der aus der Arche Noah rausfloh als Erster, der kam nicht wieder. Die Taube kam zurück, die fand nicht, wo sie sich hinsetzen sollte. Und der Rabe brachte ein Stück Brot und ein Stück Fleisch. Und dort war das Wasser. Aber wer der Reichsgottessache dienen will, der stelle keine Ansprüche an den lieben Gott. Der lasse sich als Arbeiter einfach gebrauchen. Ich habe in einem Gottesdienst in diesen Tagen ein paralleles Beispiel erzählt, das ich zum Schluss euch sagen will. Ihr wisst, dass Dr. Martin Luther ein bedeutender Reformator war. Es gab aber viele neben ihm und vor ihm und einer etwa nach ihm hieß Brenz. Und dieser Brenz war sehr unerschrocken. Und als er sah, dass der Kaiser die Sache der Katholiken vertrat und ungerechte Urteile fällte, lehnte er sich öffentlich gegen den Kaiser auf. Das hatte zur Folge, dass er gesucht und verfolgt wurde und sollte tot oder lebendig dem Kaiser ausgeliefert werden. Ein scheinheiliger Abgesandter des Kaisers ließ in der Stadt Stuttgart die Stadtväter alle zusammenkommen, erzählte ihnen was feierlich und süßlich und dann sagte er so, meine Herren, jetzt nehme ich euch ein Versprechen ab, dass, was ich jetzt sage, niemand erfährt. Ich warne jeden. Das soll gefährlich werden, wer es macht. Ich suche Brenz, den Reformator, und habe den Auftrag, ihn tot oder lebendig dem Kaiser auszuliefern. Aber der kluge Abgesandte des Kaisers hatte einen Fehler gemacht. Er hatte nicht gesehen, nachdem er den Stadtväter den Eid abgenommen hatte, dass noch nachträglich einer zur Tür hereinkam. Und in der Hitze seiner Erklärung hörte sich der mit an, wurde nicht vereidigt, hörte, worum es ging, verschwand genauso zur Türe, nahm einen Zettel, drückte den nächsten Besten in der Hand und sagte, laufe, der Brenz soll verschwinden. Und der Brenz versteckte sich in der Oberstadt hinter einem Holzstoß auf einem Bootbau. Er hatte nur ein Laib Brot, das hat er in der letzten Not mitgenommen. Die Häscher suchten jeden Keller, jede Bodenkammer, jedes Zimmer. Und durch den Holzstoß haben sie mit Spießen durchgestochen. An ihm vorbeigestochen. Hätten sie ihn im Bauch getroffen, da hätte er schon Hilfe geschrien. Da hätten sie es aber gleich gehabt. Der Mann wäre bestimmt verhungert. Das Brot hat er ja in 2 Tagen abgegessen. Wie lange wollte er denn mit so einem Brot leben? In der Nähe des Platzes hinter dem Holzstoß, wo Brenz, der unerschrockene Glaubenszeuge, steckte, legte jeden Tag eine Henne, ein Ei. Das nahm er jeden Tag und drang es aus. Überbrückte die Zeit von 14 Tagen, 3 Wochen. Die Häscher gingen fort, die hatten nämlich nicht gefunden. Und dann öffneten sich die Tore der Stadt und er konnte raus. Das muss also nicht ein Rabe sein. Das kann auch eine Henne sein. Ich habe heute Vormittag den Brüdern vorgelesen von ganz ungläubigen Menschen. Wer kann nicht alles meine Hilfe sein? Versuche aber deinen Gott nicht und fange an und klage, wenn es nicht nach deinem Rezepte geht. Ich will euch was sagen. Der Elia saß am Wasserbach, am Bachegriff. Auf einer vertrockneten Bach. Da sagt der liebe Gott, wenn du Durst hast, nimm dir eine Handvoll Wasser, kannst du trinken, kannst du ja die Hände vorne erst waschen, machst du nicht mal einen Topf. Kein Haus, kein Dach, der saß am Busch und wartete, bis der liebe Gott eine Weisung gab. Und auf einmal ist das Wasser alle im Bach. Ich möchte die Apostolischen sehen, die anstelle von Elia unter dem Busch gesessen hätten, als das Wasser wegblieb im Bache, was die gesagt hätten. Da schickt er einen hierher, soll man warten, von so einem schäbigen Rahmen, den keiner vor voll anguckt, kriegt man ein Stück Brot und Fleisch und der Bach, der einem Wasser gibt, der vertrocknet. Geschwister, gelobt sei der Starke, der Glauben erprobte, der Unerschütterliche, der Unverdrossene. Elia zweifelte nicht, dass der liebe Gott helfen werde. Der neue Auftrag war schon da. Eine Witwe hatte den Auftrag in Zabat, ihr könnt es in der Bibel nachlesen, im ersten Königbuche, die wird dich ernähren. Ich will die kleine Geschichte nur um einen Satz oder zwei erweitern. Der Elia geht hin, das ist gar nicht so einfach, ihr wisst das aus der biblischen Geschichte, macht die Witwe ausfindig und sagt zu ihr, hol mir mal was zu trinken, und dann ruft er hinterher, du bring was zu essen mit. Da sagt die Frau, du siehst, ich habe Holz gesammelt, davon mache ich ein Feuer, dann backe ich für mich und meinen Sohn einen Wecken, und wenn wir den gegessen haben, warten wir auf unseren Tod. Wir haben nichts mehr. Zu dem wird der Elia, zu der wird der Elia hingeschickt. Ist das nicht eine ganz komische Sache? Was ist denn da das für ein großer Gott, der hier dem armen Mann das Wasser vertrocknen lässt, dann schickt er zu einer Witwe, die sagt, das Lamm reut für mich und für meinen Sohn, dass wir eine Hängersmahlzeit oder eine Hungermahlzeit einnehmen und das ist mit unserem Leben vorbei, dann warten wir das Versterben. Und da kommt er und sagt, gib mir zuerst was zu essen. Geschwister, das geht nur, dass man sich dahin durchfindet, wenn man sagt, Herr, hilf, dass ich ein Unerschrockener bin. Einer, der sich nie abbringen lässt von dem Gedanken, die Führung meines Gottes ist sicher und gewiss. Und mich braucht niemand verführen. Braucht nicht der Teufel kommen und sagen, ja, mach dich doch fort. Kannst du auch Kunststücke machen mit deinem Glauben. Kannst du auch beten. Aber nicht anders, als dass dem lieben Gott gefällt und sein Wille geschehe. Liebe Geschwister, da kommen wir hindurch. Glaubt nicht den anderen Stimmen, die euch herausfordern, neugierig zu sein, alles besser zu wissen. Versucht nicht, wir haben heute unsere jungen Geschwister, über euren Stand hinauszugreifen. Wir haben das an vielen Beispielen heute verdeutlicht. Greift nicht in einen anderen Stand hinein. Die Menschen, die wir sehen, die solche Macht haben, die nicht von Gott ist, die bringen alle Hand fertig. Die haben zum Beispiel die Macht, jemanden totzuhauen, erhängen zu lassen. Habt ihr einen von denen gefunden, die einen zum Leben erwecken können? Habt ihr einen von den Mächtigen gefunden, die das ewige Leben jemand schenken können? Nicht einer ist dabei. Aber zu Tod verurteilen, beschimpfen, beschmutzen, das können sie alle. Aber ich habe noch keinen getroffen, der sagt, ich habe die Macht zum Leben auferwecken. Ich habe die Macht, dir die Seligkeit zu schenken. Ich habe die Macht, dich zum Gotteskind zu erklären. Da sucht mal die. Das sind die Verführer. Das sind die, die schon den Konkurs auf dem Nacken haben und noch die ganze Welt versprechen. Nein, ich danke für die Geschenke. Was die mir schenken wollen, alle Reiche dieser Welt, die meines Vaters sind und Christum gehörte alles und er vermochte alles, da tritt so einer auf. Das Bitterste ist nur dabei, dass der Verführer nicht erkannt wird, dass die Gefahr nicht gesehen wird und dass eine Notlage, in die auch die Gläubigen hineingeführt werden, so ist, dass sie die Flinte ins Korn werfen wollen. Geschwister, um eurer Seligkeit willen und weil die Welt viele Vorbilder braucht, sage ich euch, bleibt fest. Die ganze Welt guckt nach euch. Soll ich euch das ein Beispiel erklären? Auf apostolische Kinder guckt die Welt. Auf apostolische Frauen, auf apostolische Witwen guckt die Welt. Auf apostolische Arbeiter guckt die Welt. Bürger, Hausgenossen. Seht an, da ist er auch umgefallen. Eine Verwandte von mir wohnt in einem großen Haus. Vielleicht habe ich es bei euch schon mal erzählt im Kreis. Und wie das so ist, man sagt, dass die Frauen, die Wäsche haben, nicht gut anzusprechen seien. Die sollen wir gehen lassen. Da seien sie in nicht guter Verfassung. Das bringt die Arbeit mit sich. Und die eine Frau wäscht und eine andere kommt aus dem Haus und fängt an und zieht eine kleine Leine. Da sieht die, die durch das Waschhausfenster guckt und sagt, was ist denn jetzt los? Wollen Sie gleich mit Ihrer Leine hier verschwinden? Ich wasche und ein Krach geht in dem Hof los. Und die Fenster tun sich alle auf und die Frauen halten den Hals heraus und schimpfen in den Chorus mit. Das gäbe es doch gar nicht, hätte es noch nie gegeben. Sich seine Freiheit herauszunehmen und so fort. Die Frau nimmt schnell ihre Leine wieder weg. Die Waschfrau verschwindet. Die Fenster schließen sich. Die Schaustellung ist vorbei. Am nächsten Tag kommt die Frau, die die kleine Leine gezogen hatte und das ganze Donnerwetter auf sich gezogen hatte, die kommt zu unserer apostolischen Schwester klingelt und sagt, darf ich mal was sagen? Bitteschön. Sie haben das gestern mit angehört. Es ist zwar traurig, dass solcher Lärm gemacht wird, ich wollte das ja gleich wieder wegnehmen, dass sie alle geschimpft haben, hat mich gar nicht gestört. Dass sie dabei waren, wo sie doch sagen, sie seien Christ, das alleine hat mir wehgetan. Sie, die anderen Schreihälse, die haben mich gar nicht gestört, die schreien das uns ab. Sie haben aber gesagt, dass sie ein Christ sind, dass sie es ernst nehmen mit dem, was sie sagen, dass sie ein heiliges Bewusstsein haben. Was haben sie gestern dargestellt, wo sie den Kopf mit rausgehalten haben? Das war gar nicht christlich. Das hat die Schwester einstecken müssen. War das recht oder war das unrecht? Die Leute gucken danach, wie der Christ sich verhält. Was tust du in der Lage, wenn die anderen schimpfen und maulen? Was tust du, wenn die anderen alle klagen? Was machst du, wenn die Versuchung vor dir steht, die Anfechtung vor dir steht? Langst du auch über deine Grenze hinaus in einen Stand, der dich noch nichts angeht, zu dem dir noch nichts gehört? Greifst du in fremde Befugnisse? Treibt dich die Neugierde, was zu wissen, was dir gar nicht ansteht? Du brauchst gar nicht zu wissen? Das prüfen wir uns, liebe Geschwister. Und dann steht dieses ganze großartige Erlebnis von der Versuchung Jesu nach einer 40-tägigen Fastenzeit immer vor Augen und sagen, wie leuchtend ist der Heiland hervorgegangen aus dieser Prüfung. Wir bestehen sie nicht immer. Das steht manchmal schlecht mit den Zensuren, die wir uns da verdienen, wenn wir in so einer Lage stehen, ob wir da uns aufblähen und den Schimpf mit verfallen, in die Kritik verfallen, wie viele fühlen sich versucht, Richter zu sein. Sie wollen ihre Meinung dazu sagen, sie wollen es besser wissen, sie wollen mit verklagen, sie sind angefochten, sie sind versucht. Das Richteramt ist ein anderes Amt, sie greifen hinein ins Richteramt. Die Kinder greifen in das Elternamt, Geschwister greifen in das Priesteramt, alles ist möglich. Hüten wir uns, wir wollen selig werden, und wir werden selig, wenn wir in den Schranken bleiben, in der Ordnung bleiben. So wie wir in unserem Leibesleben Ordnung halten, müssen wir im Seelenleben Ordnung halten, in der Gemeinde eine heilige Ordnung pflegen. Das ist unser großes Glück. Und wo ist denn der Friede, wo in der Familie alles geordnet ist, wo ein ehrliches Wort besteht, wo keiner Heimlichkeiten vor dem anderen hat, wo es eine offene Aussprache gibt, dort kann sich auch der Friede entwickeln. Dort kann es auch ein harmonisches Verhältnis. Amen.